Ja, ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein. Schön, dass wir heute Abend mal feiern dürfen. Und ja, im Moment, das Wetter ist schön. Wir erwarten ja Hitze, aber im Moment hält man es, glaube ich, noch einigermaßen aus. Das ist ganz gut. Wie ihr wahrscheinlich schon beim letzten Mal mitbekommen habt, als ich hier war, werden wir uns ja jetzt so in den nächsten Monaten und auch heute bei unseren Predigten, wir werden einen Blick in das Buch der Offenbarung auch werfen. Und die Vorträge zur Offenbarung haben ja wieder angefangen, jetzt am vergangenen Donnerstag. Aber in den Predigten, da wird es darum gehen, ja, mehr um geistliche Aspekte im Buch, dass wir sie herauskristallisieren können, dass unsere Beziehung zu Christus gestärkt wird. Und es ist ja schließlich eine Offenbarung Jesu Christi. Und wir werden bei unserem Blick in dieses Buch verschiedenen Gesichtern von Jesus begegnen. Also, das ist so das Stichwort auch für die heutige Predigt, dass wir ein Gesicht von Jesus entdecken. Kommen wir also zu Johannes. Ihr wisst ja, Johannes hat das Buch der Offenbarung geschrieben. Er liebte Jesus und Jesus liebte ihn. Man muss sich das vorstellen, Johannes spiegelte ja auch in seinem langen Leben Christus wider. Er reflektierte Christus. Und jetzt dort auf der Insel Patmos empfing er Bilder von seinem Freund Jesus, der damals schon vor über 60 Jahren in den Himmel gefahren ist. Aber wenn du jemanden geliebt hast, der dann weg ist, du wirst das Gesicht nicht vergessen. Also, wer möchte, kann mit hineinschauen in das Buch, gleich ins erste Kapitel der Offenbarung. Wir werden uns öfters im Kapitel 1 der Offenbarung aufhalten. Und Johannes hatte jemanden geliebt, der war jetzt weg. Aber auch wo er noch so alt war, wo er dort auf dieser gefangenen Insel saß, dieses Gesicht von Jesus würde er nie vergessen. Lesen wir mal dort die Verse 9 und 10 und dann noch Vers 12. Offenbarung 1, Vers 9 und 10. Und jetzt schreibt Johannes hier, er redet von sich: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Jetzt Vers 12. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Wenn wir dann die Offenbarung studieren, diesen Text, das ja noch etwas in der Zukunft liegt, noch ein paar Mal, dann werden wir natürlich uns die Dinge genauer anschauen. Aber heute geht es um etwas anderes als jetzt um die Details davon. Es geht um die Begegnung jetzt von Johannes mit seinem Freund Jesus. 60 Jahre hatte er nicht gesehen. Und er hatte diese Erinnerung, weil er hat ihn ja nicht vergessen. Er hat dieses Gesicht von Jesus nicht vergessen. Und stellt euch vor, er hatte gesehen, wie dieser Jesus starb am Kreuz. Das ist ja, worum es beim Abendmahl auch heute geht. Der Tod von Jesus, er war auch eine Realität gewesen. Und Tod ist für uns alle eine Realität. Manche sterben von uns auch viel zu früh. Durch Krankheiten, durch Unfälle, durch Terroranschläge und Kriege. Das ist die Realität dieser Welt. Wir werden alle sterben. Und in der Zwischenzeit, diejenigen, die leben, werden öfters Abschied nehmen müssen, als uns lieb ist. Und ein Abschied, egal welcher Art, hinterlässt immer jemanden, der geliebt hat. Es gibt ein berühmtes Lied, ein Spiritual. In Englisch ist das natürlich. Ich habe entdeckt, dass es auch in Singt unserem Gott steht. Aber da ist der Text nicht so, wie es eigentlich im Original ist. Das hat zwar damit zu tun, aber im Original heißt es, vielleicht habt ihr schon gehört, Give me Jesus, gib mir Jesus. Viele von euch werden das kennen. Dort heißt es, wenn ich sterbe, dann gib mir Jesus. Überlegen wir mal, ist das nicht die beste Art zu sterben? Ich möchte nur so sterben. Wie Jesus uns im Leben nicht im Stich lässt, so wird er uns auch im Sterben nicht im Stich lassen. Und wenn wir einmal sterben, dann wird Jesus herunterkommen und neben uns stehen. Und so wie eine Mutter ihr Neugeborenes in den Schlaf wiegt, so wird Jesus jeden einzelnen von uns in den letzten Schlaf wiegen. Aber wenn wir Menschen verlieren, die uns lieb waren, gibt es diesen unaussprechlichen Schmerz, den jeder Liebende in so einer Situation empfindet. Ganz egal, wie man diesen Schmerz nach außen hin ausdrückt. Es gibt ja welche, die sind dann sehr offen, sie schluchzen. Andere sind eher ausdruckslos, die den Schmerz in ihrer Brust tragen. Keine Schande, der Schmerz ist real. Ein Mann namens Sheldon Van Auken hat mal ein Buch geschrieben, seine Liebesgeschichte, eine ergreifende Liebesgeschichte. Genauer gesagt ist es die Geschichte von ihm und seiner geliebten Frau. Und die beiden hatten einen gemeinsamen Freund, und von dem habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Er hieß C.S. Lewis. Einige kennen ihn vielleicht, das war ein Literaturprofessor an der Oxford-Universität, der auch der berühmteste Verteidiger des christlichen Glaubens im 20. Jahrhundert war. Für Kinder hat er auch Kindergeschichten geschrieben, wie die Narnia-Geschichten. Aber jedenfalls die Freunde von ihm, die Van Aukens, die selbst waren früher Atheisten und wurden dann Christen. Und jetzt, als die geliebte Frau, Davy, mit 40 Jahren an einer Virusinfektion starb, schrieb C.S. Lewis, der selbst eine sterbenskranke Frau hatte, dem trauernden Ehemann einen Brief. Und dieser Brief ist in diesem Buch von Van Auken abgedruckt, und darin schrieb C.S. Lewis über den Tod der Frau, als er nannte es eine harte Gnade. Im englischen Original a severe mercy. Van Auken schrieb später eben dieses Buch, und das trägt den Titel eine harte Gnade. Es gibt es auch in Deutsch. Es hat im Deutschen diesen Titel, eine harte Gnade. Der Verlust eines Menschen ist immer hart. Doch manchmal kann man auch Gnade darin sehen, wenn Gott einen Menschen zur Ruhe legt. Aber wenn jemand, den du liebst, dann weg ist, das Gesicht wirst du nicht vergessen. Und so war es auch bei Johannes. Ich, Johannes, schreibt er, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich, und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Vielleicht war es früh an einem Sabbatmorgen. Jedenfalls sehen wir hier den alten Johannes. Johannes war damals sehr alt schon. Aber die Gelehrten sagen uns, dass Johannes wohl gerade einmal so 17 oder 18 Jahre alt war, als Jesus ihn damals zu seinem Jünger rief. Und hier haben wir jetzt den alten Johannes, er ist der letzte der Jünger. Alle anderen waren schon tot. Seine 11 Freunde und Kameraden, die waren schon alle eines gewaltsamen Todes als Märtyrer gestorben. Da saß nun Johannes in der Verbannung auf dieser Insel Patmos, als alter Mann. Heute ist es ja ein Touristenort. Damals war es einfach nur eine öde Insel im östlichen Mittelmeer. Die Legende berichtet, dass Kaiser Domitian den Johannes in kochendes Öl tauchen ließ. Aber Johannes starb nicht. Gott erhielt ihn am Leben. Manchmal kann man sich die Frage stellen, warum hat Gott das so zugelassen? Alle anderen starben eines gewaltsamen Todes, aber Johannes nicht. Und darauf werden wir wahrscheinlich nur in der Ewigkeit eine Antwort bekommen. Heute kennen wir den Grund einfach nicht. Aber Gott wird es uns erklären. Aber da sitzt jetzt Johannes, der über das Meer dieser Strafkolonie wahrscheinlich hinwegschaut. Ich, Johannes, und euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Nun, Johannes hatte Jesus sehr geliebt und mit Sicherheit kannte er das Gesicht, der letzte dieser Jünger. Aber damals, so viele Jahre davor, als er berufen wurde, war Johannes fast noch ein Kind. Und was muss damals Johannes so erlebt haben mit Jesus, als er Jesus sah? Als er in dieses Gesicht von Jesus damals geschaut hatte, vielleicht hatte Jesus Lachfältchen, blitzende Augen. Stellt euch vor, diese Geschichte, wo er und die anderen Jünger hinter Jesus standen und schauten, wie diese Diener dort ganz entgeistert aus der Wäsche guckten. Erinnert euch, wie dieser Zeremonienmeister der Hochzeit dieses Glas Wasser trinkt und ausruft, hey, so einen guten Wein habe ich noch nie getrunken. Und dann, wie wohl das Gesicht von Jesus ausgesehen haben muss. Und wahrscheinlich hat es so ein kleines Lächeln im Gesicht gehabt. Und Johannes hatte diesen Gesichtsausdruck sicher nicht vergessen. Ja, auch wenn er weg war die ganze Zeit, er hatte das nicht vergessen. Aber Johannes erinnert sich auch an dieses Gesicht voller Tränen. Jesus konnte weinen. Er war ein Mann, aber er weinte. Erinnert euch, Johannes hatte Jesus ja vor dieser Menge stehen sehen, die vor diesem großen Grabstein, wohinter ein Körper schon seit 4 Tagen bei Raumtemperatur lag. Und Jesus bricht in Tränen aus. Johannes sah diese Tränen. Und ich denke, Jesus steht vor jedem Grab und weint wegen der Hinterbliebenen. Johannes sah das Gesicht voller Schmerzen, damals auch in dem Obergemach, wo sie alle um den Tisch herum saßen, damals beim Passamahl. Das ist ja, was dann später das Abendmahl genannt wurde. Man muss sich das mal vorstellen. Jesus dreht sein Gesicht zu diesen 12 engsten Freunden, die er an diesem Erdenleben gehabt hatte, und sagt zu ihnen, einer unter euch wird mich verraten. Einer wird mich verleugnen. Und ihr alle werdet mich heute Nacht im Stich lassen. Sie sahen den Schmerz in seinem Gesicht. Ja, Johannes sah auch das Gesicht des Todes. Johannes sah zu, wie sie seinen Meister brutal misshandelten. Die anderen konnten es nicht länger ertragen und waren weg. Aber Johannes blieb und er war da, als dieser kaltherzige römische Legionär den Speerkopf in die Seite von Jesus stieß. Und Johannes sah, wie das Blut mit Plasma gemischt herausfloss. Er wusste, Jesus ist tot. Und Johannes war dort allein. Maria, sie schluchzte. Jesus hatte sie ihm anvertraut. Und sie war schon weggeführt worden, als er auf einmal den Atem von 2 Männern hörte. Josef von Arimathäa und Nikodemus, die ganz außer Atem noch ein paar Dinge zur schnellen Einbalsamierung des Leichnams mitbringen konnten. Oh, glücklicherweise war der junge Johannes da. Sie brauchten doch seinen starken jungen Arm, der ihnen helfen konnte, diesen leblosen Körper von Jesus vom Kreuz zu holen. Das Buch Sieg der Liebe beschreibt das wunderbar. Ich zitiere mal kurz draus. Vorsichtig und voller Ehrfurcht nahmen sie den Leichnam von Jesus mit eigenen Händen vom Kreuz. Sie weinten voller Mitleid, als sie seinen geschlagenen und verwundeten Körper betrachteten. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das war? So einen leblosen Körper, der nicht mithelfen konnte, vorsichtig von so einem Kreuz zu holen? Wenn du dann diesen Nagel aus seiner Hand ziehen musst, und sie mussten dann den Arm ganz fest ergreifen, denn das war so schwer und er hätte ja abrutschen können und sie mussten da sehr kräftig zupacken. Hey, das Erlebnis vergisst du dein Leben nicht. Johannes sah das Gesicht des Todes, er sah das Gesicht des Lachens, das Gesicht der Tränen, das Gesicht der Schmerzen. Aber Johannes war auch da, an diesem besonderen Augenblick, 3 Tage später, als Jesus vor ihren entsetzten Augen durch die Wand marschierte und sie beruhigte: Friede sei mit euch, ich bin es doch. Habt ihr nichts zu essen? Ich habe Hunger. Wahrscheinlich ist Johannes in dem Augenblick, also man kann sich das vorstellen, wie die Jünger alle entgeistert waren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Johannes, der ja das Letzte, was er von Jesus gesehen hatte, dieses Gesicht des Todes war, dass er auf einmal nach vorne gestürzt war und das Gesicht von Jesus berührte. Denn wenn du das Gesicht, das tot war, berührt hast und diese kalten Wangen geküsst hast, dann musst du wissen, ob dieses Gesicht wirklich lebt. Und Johannes berührt das Gesicht von Jesus, so stelle ich mir vor, und Jesus lächelt ihm zu und greift vielleicht auch seine Wangen und sagt: Ich bin es. Ich war tot, doch nun lebe ich in Ewigkeit. Oh, wie hätte Johannes dieses Gesicht vergessen können, auch nicht nach 60 Jahren. Und deswegen ist das hier ein sehr besonderer Augenblick auf der Insel Patmos. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er vielleicht auf so einem Stein saß und übers Meer schaute. Wahrscheinlich betete er auch zu seinem Freund. Möglicherweise hat er noch nicht einmal das Amen gesagt, dass auf einmal wie so von einer Posaune diese gewaltige Stimme hinter ihm spricht. Nun, so ein alter Mann ist sicherlich nicht sehr beweglich gewesen, aber so schnell es ihm möglich war, ist er wahrscheinlich auf diesem Stein herumgewirbelt und schaut in dieses Gesicht. Oh, wie anders ist es denn jetzt? Dort steht: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Man könnte sicherlich auch schreiben: und ich sah sein Gesicht. Jetzt erstmal die Frage an uns: Wie ist das so mit mir? Wie ist das mit dir? Sehen wir das Gesicht von Jesus? Haben wir so ein Bild vor unserem inneren Auge, wenn wir einmal so unsere stille Zeit haben? Oder ist das immer nur so diese linke Gehirnhälfte bei uns, die ist am Arbeiten, wenn sie sich mit geistlichen Dingen beschäftigt? Ist doch alles gut und schön. Wir kennen die Lehren, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben und sind auch nicht abgeneigt, mal etwas Neues aus der Bibel zu lernen. Aber sehen wir Jesus, wenn wir beten, wenn wir die Bibel lesen? Wie oft ist das so, dass das Gebet und das Bibellesen vielleicht etwas ist, das man abhakt? Aber sehe ich das Gesicht von Jesus, spüre ich seine Hände, wie sie mein Gesicht berühren wollen? Oder bin ich zu beschäftigt mit anderen Dingen und sei es mit dem religiösen Geschäft, das mich gar nicht erkennen lässt, wie sehr sich nach Jesus nach einer innigen Beziehung mit mir sehnt? Sind wir nicht eine Gemeinde, die jeden Tag das Gesicht Jesu suchen möchte? Oh, nicht nur im Bibellesen oder irgendwelche Andachtsbücher. Und wir kommen natürlich am Ende immer zu dem Schluss, dass keiner weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Nein, darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass wir sein Wesen erkennen, dass wir erkennen, wer ist das? Und das meine ich damit, dass er uns sein Gesicht offenbart. Es gibt noch ein anderes berühmtes Lied, genau das Lied ist eben auch in unserem Gesangbuch drin. Es war nicht in dem Wir loben Gott, glaube ich, und es war auch nicht in dem anderen Buch, das ja auch in manchen Gemeinden aus dem gesungen wird, ist ein Lied von einer gewissen Helen Lemmel. So hieß die Frau, die das Lied geschrieben hat, einer begabten Musikerin. Die wurde 98 Jahre alt. Sie starb in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Das Lied heißt im englischen Original Turn Your Eyes Upon Jesus. Und eben, es gibt es in einer deutschen Übersetzung, das eher wörtlich ist und heißt dort im Refrain, wende dich um und sieh Jesus. Er liebt dich und kommt dir so nah. Und die Welt um dich her schwindet mehr und mehr, denn das Licht seiner Gnade ist da. Also wer das in der neuen Fassung mal sehen will, in SUG 253, wenn Kummer und Sorgen dich drücken, heißt es jetzt. Aber was wäre es, wenn wir zu Hause das Gesicht von Jesus sichtbar wird? Wenn es sich bei mir reflektiert, vielleicht auf dem Arbeitsplatz oder in der Schule, bei der Ausbildung. Was würde passieren, wenn wir uns so wie Johannes danach sehen würden, dieses Gesicht zu sehen, zu erleben, zu reflektieren? Ja, wenn jemand weg war und dann wieder da war, du hast das Gesicht sicher nicht vergessen. Und die Frage, die sich uns immer wieder stellt, die wichtigste Frage in unserem Glauben: Liebst du Jesus? Stell dir vor, Jesus steht jetzt vor dir und würde dich fragen. Er hat es ja schon mal gemacht. Petrus. Petrus, liebst du mich? Es ist interessant, dass mit dieser Geschichte das Evangelium des Johannes aufhört. Derselbe Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Aber was würdest du zu dieser Frage sagen? Würdest du sagen, ja? Oder würdest du vielleicht sagen, weißt du, Herr, ich bin zwar in der Gemeinde groß geworden, ich habe viel von dir gehört, aber ich weiß eigentlich nicht. Ich fühle nichts für dich. Liebst du Jesus? Wir werden die nächsten Monate eben, wie schon gesagt, einen Blick in die Offenbarung werfen und wie gesagt, nicht nur die Vorträge, wo wir so die linke Gehirnhälfte mehr benutzen. Ich hoffe aber, dass wir in diesen Monaten ein vielleicht neues Bild von Jesus bekommen. Aber jetzt am Anfang wollen wir Jesus bitten, ich möchte dein Gesicht sehen. Falls dir keins einfällt, schau einfach in Offenbarung 1, das wäre auch ein Vorschlag. Die Beschreibung von Jesus dort in Kapitel 1. Lies sie dir mal durch, es ist ein gewaltiges Bild. Natürlich hat es mit der Zeit immer wieder Versuche von Künstlern gegeben, Jesus darzustellen. Aber man kann so ein Bild nehmen, es ist eine gute Hilfe, damit man Jesus so vor dem inneren Auge lebendig werden lässt. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr dann so ein Bild nehmt, das eurer Seele gut tut. Wir Menschen brauchen das manchmal, so eine Visualisierung, damit wir berührt werden. Aber wenn das dann so ist in unserer stillen Zeit und wir dieses Gesicht von Jesus vor unseren Augen haben, vielleicht wäre es dann gut, wenn wir nicht so viele Worte selber machen. Vielleicht, dass wir versuchen, auf dieses Gesicht zu hören, was es zu sagen hat. Dass dieses Gesicht doch zu uns sprechen kann. Wirf nicht nur einen kurzen Blick drauf. Bleibe ein wenig dabei. Damit du wirklich hörst, was er zu sagen hat. Damit, wenn du sagst, ich liebe dich, Jesus, du auch noch hörst, wenn er dir antwortet. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Amen. Amen. Ja, jetzt feiern wir dieses Abendmahl. Und denken wir dran, auch da versuchen wir mal das Gesicht von Jesus zu sehen. Und wir fangen ja mit der Fußwaschung an. Und ich möchte einmal so den Text wie gewohnt auch lesen, der ja im Johannesevangelium steht, dort in Kapitel 13, finden wir diesen Text zur Fußwaschung. Aber schauen wir mal. Ich fange mit der Stelle an, wo da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Hey, das war doch ein neues Gesicht von Jesus. Das hätten sie jetzt eigentlich nicht erwartet. Und schon gar nicht dieser Petrus. Da steht nämlich, da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Weil das Gesicht, das wollte er irgendwie nicht. Er wollte jemanden haben, der damit in Glorie herrscht auf einem Thron irgendwann und die Römer verjagt hat. Das war wahrscheinlich bei allen Jüngern irgendwo drin. Aber jemand, der als Diener ihm die Füße wäscht, das war nicht das Gesicht von Jesus, das er im Kopf hatte. Aber jetzt spricht dann Jesus zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Also er regt sich gar nicht großartig auf. Er weiß, dass er das nicht verstehen kann. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Also, ist schon erstaunlich, jemand, den man nicht so sehen will, sagt mir auf einmal, und den ich liebe, sagt mir auf einmal, du, dann gehörst du nicht zu mir. Was für ein Schockmoment für diesen Petrus. Aber Petrus war natürlich sehr schnell dann. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir, jetzt sagt Jesus, er spricht zu ihm, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also erzähl mir nicht, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Also wenn irgendeine Bedingung da ist, ich erfülle sie dreimal. Nun spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Also bedeutet es doch, wir können nur in Verbindung mit Jesus leben, wenn wir rein sind. Eine Reinheit, die wir von Jesus bekommen. Er sagt dann zu den Jüngern, und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde. Das war auch jemand, der das Gesicht von Jesus nicht so sehen wollte, wie er es gern gesehen hätte. Und er ging einen Weg, von dem es kein Zurück mehr gab. Denn er wusste, also Jesus wusste, wer ihn verraten würde, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Also jetzt möchte er das Gesicht mal klarstellen, wie er wirklich ist. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Also den Teil, den habt ihr verstanden. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, das ist etwas, was sie nicht verstehen, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Und das mussten sie verstehen. Weil man kann nur mit Jesus verbunden sein, wenn man das, was Jesus getan hat und wie Jesus tickt, auch genauso tickt untereinander. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das ist ja das Schöne bei Jesus. Jesus ist ja nicht einer, der von uns irgendetwas Theoretisches erwartet, sondern er lebte dieses Beispiel aus. Wenn Jesus von uns erwartet, dass wir einander die Füße waschen, dass wir einander dienen, dass keiner von uns sich größer oder kleiner dünkt als der oder die andere, er hat es vorgemacht. Er hat das Beispiel gegeben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wow. Also wenn Jesus das macht, wenn Jesus so ist und er mir sagt, dass ich nicht größer bin als er, und das stimmt, ich bin ja nicht größer als mein Herr. Aber wenn er das macht, dann ist das auch meine Sache. Und er schließt hier, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Theoretisches Wissen ist gut, aber es dann in die Tat umsetzen, ist besser. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen Jesus nachahmen. Jesus, der sich uns immer wieder offenbaren möchte. Ob in einem Buch wie der Offenbarung oder sonst wie in der Bibel oder in unserem Leben, dass wir ihn erkennen, wie er ist, dass wir sein Gesicht sehen. Und das wünsche ich uns, dass wir, wenn wir einander die Füße waschen, wir auch Jesus dort sehen, Jesus in unserem Gegenüber. Möge er uns segnen und dann versammeln wir uns wieder am Tisch des Herrn. Und da wünsche ich uns allen jetzt Gottes Segen dazu.